Deutschlandfunk. Der Tag.
Showdown heute für den Verkehrsminister in der Affäre um die gescheiterte Pkw-Maut. Andreas Scheuer muss vor dem Untersuchungsausschuss im Bundestag aussagen. Das ist jedenfalls der Plan. Und der CSU-Politiker steht nach dem gescheiterten Prestige-Projekt mächtig unter Druck. Haushaltsrecht soll er gebrochen haben, das Parlament belogen. Und dann gibt es ja auch noch die Klage der Betreiber auf zig Millionen an Entschädigung für entgangene Geschäfte. Umso erstaunlicher, Andreas Scheuer gibt sich vorab im Fernsehen vor ein paar Tagen betont gelassen.
Nach meiner Bewertung und die Bewertung derer, die mich auch juristisch beraten, ist diese Entwicklung dieser Pkw-Maut, also Infrastrukturabgabe, nach Recht und Gesetz gelaufen und wir haben auch in allen Punkten Recht. So. Und das wird jetzt ausgestritten. Mehr ist es nicht.
Der Minister wird im Bundestag wohl erst am späten Abend ins Gebet genommen. Zu spät für diesen Podcast leider. Was wir aber klären wollen, ist die Frage, kann sich Andreas Scheuer so viel zur Schau gestellte Gelassenheit überhaupt leisten nach einem solchen Desaster? Außerdem schauen wir in dieser Episode auf die Klimapolitik in Europa. Umweltministerin Svenja Schulze will die EU-Staaten heute auf schärfere Klimaziele einschwören. Wir reden mit meiner Kollegin Barbara Schmidt-Martin darüber, wie zuversichtlich sie dabei sein kann. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg.
Und deshalb glaube ich, dass es an der höchsten Zeit ist, dass andere aus Europa, wenn Sie unsere deutschen Autobahnen benutzen, auch bei uns eine Maut und eine Vignette bezahlen, liebe Freunde.
Das vielleicht nochmal als kleine Erinnerung daran, wie das alles anfing damals im Bundestagswahlkampf 2013, als Horst Seehofer, damals Chef der CSU, die Grundidee der Maut in Bierzelten verkaufte. Später wurde das Projekt dann Infrastrukturabgabe getauft, was einigermaßen kaschierte, was im Kern eigentlich gewollt war, dass nur Ausländer mehr zahlen sollten. Was bekanntlich am Europäischen Gerichtshof scheiterte, weil es ist, was es in der EU nicht sein darf, diskriminierend. Damit scheiterte das Prestigeprojekt desaströs, denn Andreas Scheuer, inzwischen Bundesverkehrsminister, hatte schon Verträge abgeschlossen. Jetzt klagen die Betreiber auf 590 Millionen Euro Entschädigung. Heute also muss Andreas Scheuer deshalb vor dem Untersuchungsausschuss im Bundestag aussagen, ausgerechnet an dem Tag, an dem die Maut eigentlich starten sollte. Darüber können wir jetzt mit Nadine Lindner in Berlin sprechen. Hallo Nadine, du bist da vor dem Ausschuss unterwegs, oder?
Ja, tatsächlich. Und man wird es wahrscheinlich im Hintergrund so ein bisschen hören. Wir sind mittendrin. Wir stehen direkt neben dem Ausschuss-Sitzungssaal, wo wir hier seit dem späten Vormittag unterwegs sind. Und wie es der Zufall so will, sind wir gerade zur Podcast-Aufzeichnung, ist gerade Pause. Also das heißt, alle, die vorher da drin saßen, stehen jetzt draußen, trinken Kaffee, essen Bockwürste. Es riecht wahnsinnig nach Würstchen hier im Moment. Und die Teams von Phoenix und so weiter sind unterwegs, um ihre O-Töne zu machen. Deswegen hört man im Hintergrund einfach dieses Klappern und das Gemurmel. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Pause brauchen wir jetzt auch nach den ersten, dreieinhalb beziehungsweise vier Stunden, die hier schon der erste Zeuge befragt wurde.
Und darüber wollen wir gleich unbedingt noch im Detail und in allen Einzelheiten etwas von dir erfahren. Nadine, lass uns anfangen mit einer eher prinzipiellen Frage. Wie sehr ist denn der Verkehrsminister, wie sehr ist Andreas Scheuer heute unter Druck?
Naja, ziemlich. Also wenn man es jetzt wirklich sehr grundsätzlich macht, dann muss man eigentlich sagen, dass Andreas Scheuer schon im März wahnsinnig unter Druck stand, dass ich schon im März eigentlich das Gefühl hatte, oh, das könnte sehr, sehr knapp für ihn werden, dass auch Markus Söder, der CSU-Chef, der ja wichtig ist, weil die Parteien, die Ministerien über die Besetzung der Ministerien entscheiden, da schon irgendwie von ihm abgerückt ist. Na, und dann kam Corona, dann hat erstmal keiner mehr über die Maut oder über irgendwas gesprochen, sondern man hat über Masken gesprochen. So, und jetzt ist das aber alles mit voller Wucht zurück, würde ich sagen. Und also ein FDP-Vertreter hier im Untersuchungsausschuss, der Christian Jung, der Obmann für die Liberalen hier im Ausschuss ist, der hat gesagt, bei der CSU, da brennt die Hütte. Und er hat das damit begründet, dass es hier relativ hektische Manöver gab im Vorfeld der heutigen Sitzung, dass man nämlich noch sehr, sehr kurzfristig, was ja ungewöhnlich ist, einen zusätzlichen Zeugen hergeholt hat. Das ist Gerhard Schulz. Der war mal Staatssekretär im Verkehrsministerium, also quasi Nummer zwei nach Scheuer. Und der soll heute hier noch kurzfristig aussagen. Und die Liberalen sagen jetzt unter anderem, man will damit diesen Untersuchungsausschuss sabotieren, weil man die Menschen einfach so unendlich lange befragt, dass es dann mitten in der Nacht ist und dass halt Andreas Scheuer dann leider heute nicht mehr gehört werden kann. Und ganz ehrlich, so wie jetzt die Lage hier ist, das ist jetzt ungefähr so 15 Uhr, dass wir aufzeichnen, ich glaube eigentlich nicht mehr, dass wir Andrea Scheuer heute noch sehen und hören werden. Oder es wird wirklich Mitternacht.
Also geht alles ziemlich drunter und drüber, inklusive dem Versuch möglicherweise von interessierter Stelle, das jetzt nochmal zu verschieben, damit der Andreas Scheuer gar nicht erst aussagen muss. Aber worum geht es denn im Kern? Geht es im Kern um diesen Vorwurf, der Minister hat Fehler gemacht, grobe Fehler gemacht, als er Verträge über diese Maut abgeschlossen hat, obwohl eben noch keine Rechtssicherheit bestand? Danach kam ja erst das Urteil vom Europäischen Gerichtshof.
Ja, das ist natürlich der Grundfehler. Und das ist ja auch das, was dann am Ende, je nachdem, es gibt dann noch ein Schiedsgerichtsverfahren, entscheiden muss, ob, ich meine, es sind 560 Millionen Euro Schadensersatzforderungen, die da im Raum stehen und nicht 590, aber das können wir auf jeden Fall nochmal nachgucken. Die Kernfrage, die heute wirklich hier rauf und runter debattiert wurde, ist, ob Andrea Scheuer den Bundestag belogen hat. Und es geht dabei um diese Sitzung, dieses sogenannte Geheimtreffen zwischen Scheuer und den Mautbetreibern in kleiner Runde am 29. November 2018, wo es ein Gedächtnisprotokoll jetzt gibt, über das der Spiegel ja vor einigen Tagen berichtet hat, wo drin steht, ja, Herr Schulenberg, Chef von Eventim, die Maut abrechnen sollten, hat dem Minister ein Angebot unterbreitet, zu sagen, naja, lass uns einfach mit der Vertragsunterzeichnung warten bis nach dem EuGH-Urteil. Und Andrea Scheuer hat 2019 im Bundestag gesagt, auf eine Frage von Oliver Luksic, nein, das war damals kein Thema. Also das heißt, man sieht, es steht jetzt Aussage gegen Aussage und diese Konfrontation der unterschiedlichen Aussagen, das hat sich heute über den Tag nach der ersten Zeugenbefragung auch nochmal verschärft, weil Volker Schnäble ist befragt worden, den kennt man jetzt so öffentlich nicht, ist aber eine interessante Figur, weil er der Chef dieses Konsortiums ist und der hat an dem Tag, an diesem 29. November mit Schulenberg gesprochen. Man saß dann zusammen im Auto, er hat das so schön bildlich beschrieben. Man saß nach diesem Geheimtreffen mit Scheuer, saßen die beiden im Auto auf dem Parkplatz des Verkehrsministeriums und Schulenberg hat dann dem Schnäble erzählt, was man mit Scheuer besprochen hat. Und da ging es um dieses Angebot. Und Scheuer muss da jetzt irgendwie raus, muss auch wirklich dann erläutern, was ist eigentlich besprochen worden. Naja, und dann gab es noch einen zweiten Punkt, der heute wichtig war bei dem Zeugen. Das ist so ein bisschen für Feinschmecker, aber es ist nicht ganz unwichtig, was dann auch diese Schadensersatzzahlung am Ende betreffen könnte. Dem Volker Schnäble, dem war es total wichtig zu sagen, naja, Scheuer hat gesagt, wir haben euch nicht wegen des Gerichtsurteils gegründet, liebe Mautbetreiber, nein, nein, sondern wir haben euch gekündigt, weil ihr schlechte Arbeit gemacht habt. Und das war wirklich heute wie ein roter Faden in fast jeder Antwort, dass gesagt wurde, nein, wir haben gut mit dem Verkehrsministerium zusammengearbeitet, gut mit dem Kraftfahrtbundesamt zusammengearbeitet. Es gab immer nur grünes Licht für alle Meilensteine in den Projekten. Und da hatte ich das Gefühl, da versucht jemand auch so ein bisschen so seine Weste reinzuwaschen, so vor diesem Vorwurf zu befreien, dass man hier irgendwie schlechte Arbeit geleistet hat.
Nadine, du hast am Anfang gesagt, du hättest schon im Frühjahr schon mal den Eindruck gehabt, es wird langsam eng für den Verkehrsminister. Der jetzige Parteichef Markus Söder also, der würde sich schon vorsichtig absetzen von Andreas Scheuer. Aber am Ende sei entscheidend, was die Partei sagt, weil die Parteien nun mal die Ministerinnen und Minister in Koalitionskabinette entsendet. Was müsste heute passieren, damit die CSU anfängt, sich zu distanzieren? Denn was die Vertreterinnen und Vertreter im Ausschuss angeht, gibt es ja heute noch mal die klare Rückendeckung, der Andi Scheuer war unser Verkehrsminister und der bleibt auch unser Verkehrsminister.
Ja, wobei ich genau diese Äußerungen sehr interessant fand. Das war Ulrich Lange, der ist CSU oder war CSU-Verkehrspolitiker, ist jetzt aber hier Mitglied im Untersuchungsausschuss. Den kenne ich so aus der Beobachtung schon sehr lange, weil der nämlich auch beim Abgasuntersuchungsausschuss dabei war. Und der ist eigentlich jemand, der immer ganz deutlich darauf bedacht ist, seine eigenen Leute zu schützen, sich wirklich richtig vor die eigenen Leute zu stellen. Und da fand ich so das, was er dann heute zu Andrea Scheuer gesagt hat, ziemlich mager und sehr unemotional. Er hat gesagt, und das fand ich interessant, er hat nur gesagt, Andrea Scheuer ist Verkehrsminister und er bleibt Verkehrsminister. Er hat nicht gesagt, Andrea Scheuer ist ein guter Verkehrsminister oder Andrea Scheuer ist unser Verkehrsminister. Das war es alles nicht. Das war eher nur so eine Tatsachenfeststellung. Und da hatte ich schon das Gefühl, so richtig mit Leidenschaft ist das nicht. Und auch bei Markus Söder habe ich jetzt eigentlich so das Gefühl, dass Markus Söder es doch ganz gut hingekriegt hat, das so ein bisschen auszubalancieren. Andrea Scheuer jetzt zwar nicht rauszuschmeißen, aber gerade auch mit diesen Äußerungen vom Frühjahr, mit diesem, oh, man man müsste das Kabinett vielleicht mal umbilden und ach, die Maut hängt wie ein Mühlstein bei uns um den Hals. Das war alles so um diese CSU-Klausur im Kloster Sion herum, so im Januar, dass er sehr viel Distanz zwischen sich und Scheuer gebracht hat, damit es ihm nicht mehr so richtig angehangen wird. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass man Scheuer, wenn jetzt nicht irgendein dicker, richtig dicker Hund noch ausgegraben wird, irgendwie durch die Legislaturperiode noch durchschleift. Es ist jetzt nur noch ein knappes Jahr bis zur Wahl und dass man ihn nicht ersetzen wird, weil sonst der Untersuchungsausschuss würde ja weiterlaufen, trotz eines möglichen Rücktritts, dass man jetzt nicht noch einen zweiten fähigen Menschen oder Kandidaten dann damit irgendwie auch verschleißen will.
Dankeschön, Nadine. Vielen Dank.
Ja, schöne Grüße nach Köln.
Ursula von der Leyen hat vorgelegt. Als Präsidentin der EU-Kommission schlägt sie vor, die Klimaziele der Europäischen Union für das Jahr 2030 zu erhöhen. -55% gegenüber 1990 statt wie bisher -40%. Als Teil einer größeren Operation European Green Deal nennt von der Leyen ihren Plan, aus der Corona-Pandemie heraus einen großen Schritt zu schaffen in Richtung einer klimaneutralen Zukunft. In Berlin hat Umweltministerin Svenja Schulze heute alle europäischen Ressortchefs zu Beratungen auch darüber eingeladen. Also habe ich meine Kollegin Barbara Schmidt-Matern gefragt, welche Botschaft die Umweltministerin denn im Gepäck hat.
Die Botschaft wird sein, Jasper, dass man sich einigen will, dass wir uns einigen wollen, die Europäer, wenn ich mal aus Sicht der Umweltministerinnen und Umweltminister spreche. Ein gutes Zeichen, heißt es hier aus Regierungskreisen in Berlin, sei schon mal, dass fast alle Umweltminister in persona tatsächlich da sind. Das ist ja was Besonderes in diesen Corona-Zeiten, wie überhaupt es außergewöhnlich ist, dass dieser Rat der Umweltminister eben persönlich vor Ort hier in Berlin stattfindet und ausnahmsweise mal nicht online. Und das haben die Umweltminister offensichtlich in den letzten 2 Tagen, also seit gestern, diese Zeit genutzt, um sich frei auszutauschen, auszutarieren. Wie sind unsere Interessen? Wie können wir zusammenkommen? Frans Timmermans, der stellvertretende Präsident der EU-Kommission, der ist auch dabei. Der ist ja in der Kommission für den Klimaschutz zuständig und für die Umsetzung der Klimaziele. Hat heute Morgen dazu ja auch schon bei uns im Deutschlandfunk im linearen Programm ein Interview gegeben. Und man darf gespannt sein, das ist sozusagen heute der Auftakt dieses Treffen für weitere Treffen der Umweltminister jetzt während der deutschen Ratspräsidentschaft. Jetzt darf man echt gespannt sein, wie es weitergeht.
Und was die Umweltministerin aus Deutschland angeht, Svenja Schulze, die sagt klipp und klar, was die Ursula von der Leyen da vorgelegt hat, die Klimaziele schärfer, ambitionierter, ehrgeiziger zu formulieren. Da ist sie dabei und möchte alle jetzt darauf einschwören.
Absolut. Das hat Erleichterung, geradezu Freude ausgelöst im Bundesumweltministerium. Die State of the Union-Rede von Ursula von der Leyen von vor 2 Wochen, die war einfach die offizielle Bestätigung, die Rahmensetzung quasi dessen, was man im Bundesumweltministerium hier auf nationaler und EU-Ebene schon seit langem durchsetzen möchte, nämlich die Klimaziele so hochzuschrauben, dass auch der Pariser Vertrag eingehalten werden kann. Und ganz beglückt war man gestern auch schon im Umweltministerium über die Generaldebatte im Bundestag, wo ja Angela Merkel explizit auch noch einmal gesagt hat, wir wollen diese Verschärfung des Klimaziels, also 55% CO2 in der EU einsparen, anstatt wie bisher geplant nur 40%. Wir wollen das unterstützen und wir wollen das schaffen, das auf den Weg zu bringen während dieser deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Das ist natürlich ein guter Rückenwind gewesen und kommt vom Timing her ganz glücklich für die Umweltminister.
Und weil die Bundesregierung gerade die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union hat, ist das natürlich auch ein Hebel auf dem Weg jetzt dahin. Dann lass uns auf dieser einen Seite bleiben, also auf der Seite der Bundesregierung. Du hast gesagt, die Bundeskanzlerin hat das nochmal ausdrücklich bekräftigt. Wir wissen von der Umweltministerin, dass sie schon länger dafür kämpft, das ambitionierter zu formulieren. Das gilt ja aber nicht für alle Mitglieder der Bundesregierung. Ziehen denn in Berlin im Kabinett alle an einem Strang?
Naja, auf der verbalen Ebene zumindest ja. Wir haben ja seit Jahren keinen Mangel an Beschwörungen und Bekenntnissen zu deutschen und europäischen Klimazielen, auch auf Regierungsseite. Nur wenn es dann an die Details geht oder jeweils an die Frage, wie soll man die Klimaziele umsetzen, dann haben wir ja oft genug in den letzten Jahren schon ein Hauen und Stechen erlebt. Nach meinem Eindruck ist mit der Verabschiedung des Klimapakets der Bundesregierung im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, ein bisschen ich will nicht sagen, vielleicht Frieden in das Thema reingekommen. Der Klimaschutz wurde ja dann auch einfach verdrängt von anderen Themen, also die Corona-Pandemie ganz oben auf. Aber in der Tat wird es jetzt in diesen kommenden 12 Monaten bis zur Bundestagswahl nochmal spannend zu sehen, wer sich da wie positioniert. Denn gerade auch in der Klimapolitik sind die Vorzeichen der aufziehenden Bundestagswahl im September 2021 schon spürbar. Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, der ja bisher nicht unbedingt als der größte Klimaretter in dieser Koalition wahrgenommen wurde, der hat ja Ende September ein sogenanntes 20-Punkte-Programm vorgeschlagen mit sehr konkreten Maßnahmen, was er vorschlägt, wie man die Klimaziele auf nationaler Ebene besser einhalten kann. Und daran wird er sich jetzt messen lassen müssen, wie viel er davon auf den Weg bringt. Also er, ich sag jetzt mal, träumt da von einer Klimakarta, die noch nächsten Sommer, also vor der Bundestagswahl, im Bundestag verabschiedet werden soll. Die soll parteiübergreifend unterzeichnet sein und ein Bekenntnis zur Einhaltung und Umsetzung der Klimaziele sein. Dann sind da viele andere Vorschläge auch noch dabei. Aber um dir gleich mal wieder ein Gegenbeispiel zu geben, dass man sich dann eben im konkreten Regierungsalltag doch nicht so schnell einig ist. Wenn wir heute auf diese Berichte gucken, das haben die Kollegen, Kolleginnen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung recherchiert, dann gibt es wieder mal Streit zwischen Umwelt- und Wirtschaftsministerium in der Bundesregierung. Da geht es um ein neues Umweltlabel. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie dieses Energielabel, das wir immer an Kühlschränken hängen haben. Wenn wir einen neuen Kühlschrank kaufen und sehen wollen, wie energiefreundlich ist der, das soll es eben in Neuauflage auch für Autokäufer geben. Und da sagt die Bundesumweltministerin Svenja Schulze, dass dieses Label viel strenger gestaltet sein muss. Und der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU möchte, so schreiben die Süddeutsche Zeitung unter anderem, da lieber vor allem Industrieinteressen schützen. Und es klingt jetzt erstmal sehr sperrig, aber es geht ganz einfach darum, wie transparent erfahren Käuferinnen und Käufer in Zukunft bei einem Autokauf, ob der Wagen klimafreundlich ist oder nicht, ob er wenig oder viel CO2 ausstößt. Und dass es da dann sofort wieder bei so einer vermeintlich kleinen politischen Maßnahme schon wieder Hakeleien zwischen den Ressorts gibt, das macht eben dann wiederum nicht so viel Hoffnung, dass man auf Regierungsebene hier vorankommt.
Also da ist noch ein kleines Fragezeichen zumindest, wie das weitergeht im ewigen Streit, sage ich mal, zwischen Umweltressort und Wirtschaftsressort sind natürlich auch unterschiedliche Interessen, ist ja ganz klar. Schauen wir dann auf die andere Seite. Also sagen wir mal, Deutschland ist jetzt auf der europäischen Bühne ein Player, der drängt und sagt, wir müssen da noch ehrgeiziger werden. Nun wissen wir alle, dass es in der Europäischen Union auch wieder Mitgliedstaaten gibt, die da zögern, die da zaudern und sagen, wir haben ganz andere Schwierigkeiten, wir können da gar nicht mitmachen, ziehen denn in Brüssel absehbar alle an einem Strang? Oder anders gefragt, wird Svenja Schulze Erfolg haben mit ihren Überredungskünsten, jetzt alle auf höhere Ziele zu verpflichten unter den Mitgliedstaaten?
Sie hofft es auf jeden Fall. Dieser informelle Rat heute und gestern in Berlin ist jetzt die erste Etappe gewesen. Es folgen 2 weitere, dann auch formale Umwelträte Ende Oktober und Mitte Dezember noch einmal kurz vor Weihnachten. Zumal wird mindestens 2-mal noch der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Und auch da wird es natürlich um den Klimaschutz gehen. Und ansonsten hat die deutsche EU-Ratspräsidentschaft jetzt die Aufgabe, während dieser 6 Monate zu moderieren, zu vermitteln zwischen den Mitgliedstaaten, aber eben auch zu gestalten. Und deswegen ist dieser Anspruch so hoch, das verschärfte Klimaziel zumindest insoweit jetzt auf den Weg zu bringen, dass man bis Weihnachten, also bis zum Ende der deutschen Ratspräsidentschaft, eine Einigung, eine Festlegung hat. Das Gesetzgebungsverfahren, wie so ein europäisches Klimaschutzgesetz dann genau ausgestaltet wird, das wird erst im nächsten Jahr stattfinden, aber man will jetzt die politischen Weichen richtig stellen. Und die Zeichen, die zumindest ich hier von Berlin aus Brüssel höre, die sind positiv. Da ist inoffiziellen Zahlen zufolge von der Kommission davon die Rede, dass etwa 20 von 27 Mitgliedstaaten dabei sind, wenn es darum geht, diese 55% Verschärfung jetzt durch und umzusetzen. ganz entscheidend, und dann geht's wie so oft bei den Mitgliedstaaten ans Eingemachte, ganz entscheidend wird sein, wer trägt denn dann in Zukunft welche und wie viel Lasten? Auf gut Deutsch, wie teuer wird das für jeden einzelnen Mitgliedstaat und wer muss wie viel CO2 einsparen? Da wird's natürlich noch ganz schöne Fingerhakeleien wieder geben.
Aber das klingt alles danach, was du erzählst, Barbara, dass dieser Lackmustest, der das ja auch ist für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, da will man was abliefern am Jahresende, dass dieser Lackmustest durchaus gelingen könnte.
Ich wäre im Moment mal zuversichtlich. Man darf natürlich nicht unterschätzen, was für ein Riesenpaket die deutsche Ratspräsidentschaft da derzeit mit sich rumträgt. Das Klimaziel ist ein großes Paket. Wir haben aber ja auch die Asyl- und Migrationspolitik. Wir haben den Just Transition Fund, also den Wiederaufbaufonds mit einer Unmenge von Geld, der verteilt werden soll unter den Mitgliedstaaten im Zuge der Corona-Pandemie. Das sind wahnsinnige Herkulesaufgaben. Zugleich liegt aber in dieser Parallelität auch eine Chance drin. Denn eine Überlegung lautet zum Beispiel, es geht natürlich wie überall sonst auch in Brüssel immer ums Geld. Eine Überlegung lautet, dass wenn man beim Just Transition Fund den, ja, ich sag mal, Klimabremsern entgegenkommt, wenn die also besonders gut bedient werden finanziell aus Brüssel bei den Wiederaufbauhilfen nach Corona, dass man damit dann auch Zustimmung auch bei Klimaskeptikern sichern kann, etwa in Osteuropa bei den Visegrad-Staaten, schwieriges Wort, dass man da zu einer Einigung kommt. Also ist es wie immer ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, über die Finanzfragen könnte man sich entgegenkommen, denn natürlich wird der Umbau der Wirtschaft, wird Geld kosten. Aber auch da ist wichtig zu hören, dass Franz Timmermans bei diesem Umweltrat heute in Berlin eindringlich heute nochmal zu den Umweltministern gesagt hat, lasst uns doch auch mal die Chancen sehen, dieses Klimaschutzprogramms, was das an Investitionen und an Aufbau von Arbeitsplätzen bringt. Und lasst uns da nicht immer nur von den Lasten reden. Das war übrigens eine Aufforderung, ein Appell, der auch von einigen anderen Mitgliedstaaten selbst kam. Und ja, im Grunde wird es wie so oft darum gehen, zu sehen, kriegt man jetzt alle an Bord oder schert da doch noch wieder einer ganz doll aus.
Ach so, ich habe nochmal nachgesehen und festgestellt, meine Kollegin Nadine Lindner hatte recht. Die damals vorgesehenen Betreiber der Pkw-Maut fordern inzwischen tatsächlich 560 Millionen Euro an Entschädigung und nicht 590 Millionen, falls das für irgendjemand ein Trost ist. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 1. Oktober 2020. Danke fürs Hören. Mein Name ist Jasper Barenberg und tschüss.